2012. Hier wird Handball zum Hörerlebnis. Tauche ein in die Gespräche unserer beiden Weltmeister Christian und Henning mit den Größen der Handballszene.
Ja, hallo zurück hier auf dem Podcast 2012 mit Christian Zeitz und Henning Fritz. Das dritte Hauptrundenspiel Deutschland gegen Dänemark geht leider verloren. Die Dänen gewinnen 31-26 in einem Spiel, was sehr dynamisch war. Die Dänen haben gezeigt, wie schnell sie Handball spielen können. Ich glaube, dass Deutschland hier auch lange Zeit das Spiel offen halten konnte. Christian, wie hast du das Spiel gesehen?
Ja, erstmal hast du mit deinem Ergebnistipp, dass mehr Tore fallen, hattest du nicht ganz recht. Ja? Es waren Deutschland hat 26 gemacht, wie ich es gesagt habe. Leider hat Dänemark 31 gemacht. Also so viele Tore sind doch nicht gefallen.
Aber sieht doch, dass du ein Experte bist, Christian. Also
ja, das wollte ich dann nochmal ausdrücken. Aber schönes
Glückwunsch, Glückwunsch an dich.
Ja, aber ich habe ja gesagt, 26-26, das hätte gereicht fürs ja. Halbfinale. Ja. Also, die müssen nur auf mich hören, dann klappt das auch im Halbfinale. Ja, wie habe ich es gesehen? Ja, erste Halbzeit haben wir gut mitgehalten. Ja. Hätten sogar meines Erachtens mit einer Führung in die Halbzeit gehen können. Mhm. Ist jetzt natürlich schwer zu sagen. Es sind mir drei, ja, Würfe aufgefallen, die man ja hätte unterbringen können. Jetzt tut mir leid für Fischer, Kohlbacher und auch den letzten von Lichtlein in 7 Meter. Dann wären wir mit einer 2-Tore-Führung in die Halbzeit gegangen und dann wäre, glaube ich, noch mal mehr Druck auf dem Kessel gewesen. Das waren ganz freie Würfe, die dürfen uns in so einem Spiel natürlich nicht passieren. Ja, da müssen solche Würfe reingehen. Klar haben noch andere Spiele verworfen, aber das waren jetzt die drei Würfe, die mir in Erinnerung geblieben sind, erste Halbzeit.
Ja. Ja, das ist ja das, was du sagst. Am Ende hast du das Ziel, über taktische Maßnahmen zu freien Würfen zu kommen. Natürlich haben wir es in den Spielen, vielleicht jetzt in diesem Turnier, so oft wie selten erlebt, gerade auch im positiven Beispiel Andy Wolf, der hier sehr viel freie Bälle entschärft hat. Wie würdest du sagen, sind die Torhüter da einfach heute besser drauf eingestellt, besser drauf geschult oder ist aufgrund der vielen Würfe einfach diese Konzentration beim Abschluss nicht mehr da? Wie würdest du das interpretieren?
Naja, ich glaube, wie du es auch schon häufiger angesprochen hast, die Torhüter kriegen einfach mehr Torwarttraining, ja, werden gezielt darauf eingestellt. Das Videostudium ist besser, also jeder Schütze oder jeder Torhüter weiß, wo die Schützen hinwerfen, haben ihre Lieblingsecken, wissen, von welcher Position wie geworfen wird. Und natürlich ist natürlich auch die Abwehr besser, ja. Und die 50-50 Würfe, die landen dann meistens bei den Torhütern.
Ja, gut, grundsätzlich Abwehr besser würde ich jetzt nicht so unterschreiben wollen, weil wir haben jetzt auch gerade von vielen freien Würfen gesprochen. Damals haben wir von einer sehr gut spielenden 6-0 Abwehr profitiert. Aber egal, ich glaube, dass einfach hier ein individuelles Training den Torhütern deutlich besser hilft, sich zu optimieren und zu verbessern. Und Andy Wolf, gerade hier mit seiner Technik, mit seinem mittlerweile sehr, sehr guten Stellungsspiel, zieht hier einfach vielen Gegnern den Nerv. Wollen wir vielleicht mal grundsätzlich über die Abwehr sprechen? Also aus meinem Empfinden hat die deutsche Mannschaft sich gerade in der ersten Halbzeit gut eingestellt gehabt, gerade auf Gitzel und Pütlik, die hier doch sehr dynamisch sind. Und wie du es angesprochen hast, mit ein bisschen mehr Konsequenz im Angriff hätten wir hier das Spiel gerade zur Halbzeit noch sehr offen halten können. Ne?
Ja, aber ich finde, also mir hat so ein bisschen dieses Gallige gefehlt in der Abwehr erster Halbzeit. Fischer hat es einmal gezeigt, er hat einen, ich glaube, Gitzel einmal wirklich da erwischt und dann war doch die Faust da, man hat sich gefreut und das hat mir so ein bisschen gefehlt, weißt du, dreckige Spiel, sage ich jetzt mal, alles im Erlaubten, aber dieses, ja, jemanden auch mal ein bisschen wehtun zu wollen, ja, und du hast gesehen, die Dänen sind bei 7-8 Metern, haben die den Ball immer weiter gespielt, also hätte ich da gespielt, dann hätte ich Pütlik auf den Arm draufgehauen, dass er heute mit dem blauen Fleck rumlaufen würde, ja, also das hat mir so ein bisschen gefehlt, dieses auch mal ja, zu sagen im ersten Angriff, wir holen uns jetzt gleich mal die gelbe Karte ab und setzen hier gleich mal ein Zeichen, ja. Aber das hat mir so ein bisschen gefehlt. Es wurde hart gespielt, es wurde fair gespielt, aber es war nicht so ein Kampf, wie ich das erwartet hätte.
Okay. Es gab einige Wechsel im deutschen Kader. Es gab medial Experten eine Überraschung oder die das ein bisschen kritisch gesehen haben, dass der überragende Andi Wolf ausgewechselt wurde gegen den David Späth. Die Außenposition, da hat Alfred Gislason rotiert, mit der Argumentation, dass Andi Wolf in den letzten Jahren nicht immer seine besten Spiele hatte gegen Dänemark und auch in der Argumentation, dass David Späth gerade bei Rückraumwürfen vielleicht noch einen Ticken besser sei. Wie hast du die Situation gesehen und wie würdest du die Argumentation rechtfertigen?
Also Teile? Ich war auch erstmal überrascht über die Wechsel der Außen. Mhm. Aber ist ein nachvollziehbar. Mertens hat viel gespielt. War auch, hat er gesagt, das war das härteste Spiel, das er jemals hatte. Ich glaube, gegen Norwegen hat er das gesagt. Mhm. Zerbe immer wieder Oberschenkel zugemacht. Auf der einen Seite ist es natürlich schwierig, die Stammaußen zu wechseln. Auf der anderen Seite, wir spielen ihn überhaupt eigentlich wenig über Außen, ja. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass wir 20 Würfe über Außen haben, sondern wir hatten, glaube ich, gestern 3 Würfe über Außen oder 4 Würfe über Außen und 3 Tore. Also das kann man machen.
Liegt das an der deutschen Spielanlage momentan? Weil ich kann mich auch an viele Spiele erinnern, wo es uns gelungen ist, nach außen durchzuspielen. Lag es an der taktischen Variante, dass die Dänen vielleicht so verteidigt haben, dass es uns nicht gelungen ist, nach außen durchzuspielen? Wie würdest du das einschätzen?
Also wir schaffen es nicht, in jedem Spiel die Bälle nach außen zu bringen. Und wenn wir es geschafft haben, hatten wir immer klare Chancen. Aber es gab Spiele auch gegen Serbien, wo wir die Bälle nicht nach außen gebracht haben einfach.
Ja. Was mir aufgefallen ist, dass unser Angriff schon immer den Erfolg gesucht hat über das Abwehrzentrum. Und wenn du dann nicht, ich weiß nicht, wie es heißt, in Stufen irgendwie weiterspielst nach außen, dann kommen die Außen auch nie in die Situation. Fand ja die Argumentation, dass Dahmke und Hessler wenig Würfe von außen bekommen haben oder wenig geworfen haben. Ja, wenn sie keine Pässe bekommen, du bist als Außen ja nur mal abhängig von Anspielen deiner Mitspieler. Wie siehst du das? Sollte man da die Spielanlage einfach ein bisschen breiter ziehen? Ich finde die Argumentation immer schwierig, weil wenn du erfolgreich bist, ist alles toll, was du gemacht hast. In einem Misserfolgsfall wird alles kritisiert. Wie schätzt du das ein?
Also wir hatten viele Probleme. Wir haben am Anfang vom Spiel versucht, über die Mitte drüber zu werfen. Sie waren sehr defensiv in der ersten Halbzeit. Krikic hatte da immer 1-2 Würfe, die leider einmal am Pfosten, einmal Latte. Also es war ja nicht verkehrt, diese Würfe zu nehmen und die waren ja auch richtig, aber man hatte da einfach dieses Wurfpech und dass sie nicht drin waren, ja. Mhm. Juri hat 2-3 Würfe gehabt, wo wirklich Emil Lielsen schon im Eck drin war. Wenn er die hochgebracht hätten, wären die auch drin gewesen. Mhm. Aber wir schafften es nicht, den Spielfluss am Leben zu halten, was zum Beispiel Dänemark sehr gut schafft. Mhm. Sobald jemand am Arm dran ist, ist sofort Freiwurf. Also wir schaffen es nicht, den Ball weiterzuspielen. Und deswegen schaffen wir es auch nicht, die Bälle nach außen zu bringen. Ja? Wir sagen Spielzug an, spielen ihn, dann kommt einer raus, wird festgemacht, Spielzug beendet. Freiwurf. So. Mhm. Aber wir schaffen es nicht, unter Bedrängnis den Ball weiterzuspielen bis nach außen. Das hat jeder mal gestern vorgemacht, wie gut sie das können. Und das muss auf jeden Fall besser werden. Mhm. Jetzt haben wir es Andi Wolf angesprochen und David Späth, also ist, glaube ich, auch ein bisschen Bauchgefühl von Alfred gewesen, da zu wechseln, aber David Späth, du kannst ja Alfred auch keinen Vorwurf machen, David Späth hat 30 Minuten überragend gehalten.
Also wenn ich hier ein Zitat oder ein Interview von Alfred höre, wurde ihm ja empfohlen schon von, ich vermute mal medizinischer Seite, dass er im Norwegen-Spiel Andi schon rausnimmt. So, und daran siehst du ja, was für ein schmaler Grad das immer ist, das einzuschätzen. Und da spielt Andi das überragende Spiel. Also auch hier wird es ja Gründe geben, dass Andi vielleicht schon über leichte Wehwehchen klagt. Und im Ideal wollen wir ja noch 3 Spiele sehen. Das heißt, das letzte Hauptrundenspiel, Halbfinale und Finale. So, und das heißt, dass du schon mit deinen Kräften haushalten musst. Wir reden immer von der Breite des Kaders, die wir momentan als Stärke sehen. Dann musst du sie auch nutzen. Und deswegen bin ich da jetzt nicht mit der Kritik einiger anderer, die das kritisiert haben, diese Rotation, sondern ich sehe es genauso, dass wir auf allen Positionen sehr, sehr gut besetzt sind. Mag punktuell in Nuancen, was die Form angeht, etwas unterschiedlich sein, aber wenn wir diese Breite nicht nutzen, dann profitieren wir nicht davon, weil, also meine Argumentation ist allein jetzt Dänemark. Du spielst in vermeintlich voller Kapelle oder erster Formation. Verlierst mit einem. Es fallen aber ein, zwei aus dann, weil sie einfach dann völlig überspielt sind und wie auch immer. Verlierst dann vielleicht, ich meine, das ist jetzt hypothetisch, aber spielst dann nicht in Vollbesetzung gegen die Franzosen und aus welchen Konstellationen auch immer verlierst auch das. Dann hast du nichts gewonnen. Also ich finde, dadurch, dass du in der Hauptrunde einer Europameisterschaft etwas taktieren kannst und wir hier die Option gegen Frankreich ein Finale zu haben, agieren kannst, fand ich jetzt, was die Personalentscheidung angeht, sehe ich da keine Kritik.
Ja, also ich glaube auch, dass Alfred mit den beiden gesprochen hat. Ja, und also wenn, wurde ja kein Fehler gemacht. David Schmidt hat die erste Halbzeit super gespielt. Den einzigen Vorwurf, den man vielleicht den Trainer machen kann, dass er vielleicht zu spät gewechselt hat in der 45. Minute oder 50. Minute, wo ich sage, okay, Alfred wird dann natürlich argumentieren, dass die ersten 10 Minuten, da sind Tore gefallen. Also die haben uns dann ja überrannt quasi. Und das waren dann Tore, die von 6 Meter über die zweite Welle gekommen sind. Also frei durch. Also was, ich weiß nicht, ob vielleicht hätte er da Andi vielleicht einen mehr gehalten, vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Das Einzige, was ich sage, okay, man hätte vielleicht 5 Minuten früher wechseln können, aber hätte es was geändert an dem Ergebnis? Ich glaube dann auch nicht mehr.
Nein. Ich glaube, dass wir einfach dann im Angriff etwas überfordert waren. Das ist die Argumentation, die du eben gerade gebracht hast. Uns ist es nicht gelungen, den Ball immer rechtzeitig weiterzuspielen, gute Lösungen zu finden. Natürlich waren dann die Dänen auch im Oberwasser, ne, waren dann voller Begeisterung, weil sie dann mit 4-5 Toren davongezogen sind. Ich finde, das hätte auch anders ausgehen können vom Ergebnis. Die deutsche Mannschaft hat es ja im Rahmen gehalten. Vielleicht nochmal eine Argumentation, was die gehaltenen Bälle angeht. Die Dänen werfen wohl laut Statistik hauptsächlich von 6 Metern ihre Tore. Und die Deutschen von circa 8 Metern. Also dass es den Deutschen nicht gelungen ist, zum Durchbruch durchzukommen, beziehungsweise wenn du hast gerade vor der Halbzeit die Situation angesprochen, dass wenn wir dann 3 hintereinander frei verwerfen, dann hast du natürlich in Summe dann irgendwann ein Problem. Emil Nielsen hier mit 14 Paraden, Späth und Wolf in Kombination mit 12. Ich finde, da müssen wir uns nicht verstecken. Aber natürlich hat Nielsen dann in der entscheidenden Phase in der zweiten Halbzeit viele wichtige Bälle gehalten, um dass Dänemark hier davon ziehen konnte. Ja.
Aber das Problem war ja auch, in der zweiten Halbzeit sind die Dänen so offensiv gekommen und haben die Halbabwehrangreifer so früh zugemacht, dass wir quasi keine Lösungsmöglichkeiten hatten. Ja. Wir haben, glaube ich, einen Ball an den Kreis kriegt, zwei in der Halbzeit, den Goller reinmacht. Aber sonst haben wir eigentlich keine Lösung mehr gefunden. Ne?
Was wäre aus deiner Sicht ein taktisches Mittel, um so eine offensive Abwehr dann entsprechend noch ein bisschen mehr auszuspielen, um dann gerade vielleicht mehr die Außen ins Spiel zu bringen?
Ja, 7-6, dann vielleicht, dass man sagt, okay, wir spielen ohne Außen mit 2 Kreisläufern. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, Übergang von der Mitte an den zweiten Kreis. Man muss da zumindest versuchen. Also wir haben einen Spielzug angesagt, wirklich. Dann ging einer drauf, Freiwurf. Und dann kam die Notsituation, wo dann der Hand oben war, wo wir werfen mussten, aus Situationen, wo du normalerweise nicht aufs Tor wirfst. So. Also wir haben es nicht geschafft, dann den Spielfluss im Leben zu halten. Und ich glaube, da können wir uns noch eine Scheibe davon abschneiden, wie die Dänen immer unter Bedrängnis den Ball noch weiterbringen. Mhm. Und was mir auch aufgefallen ist, unsere Kreuzbewegung, also die stimmen vom Timing überhaupt nicht. Ja.
Okay.
Also da ist kein Schnittstelle. Die haben es immer wieder geschafft, dieses Kreuzen zu unterbinden. Mhm. Und wir haben es im deutschen Angriff nicht geschafft, wenn wir wirklich so eine halb Foul-Chance hatten, den Ball weiterzuspielen. Da haben wir, glaube ich, 2-3 Bälle in der zweiten Halbzeit weggeworfen. Hm. Und das müssen wir, glaube ich, der deutsche Handball allgemein lernen, unter Bedrängnis doch den Ball weiterzubringen und die richtige Anspielstation zu finden.
Ich glaube, das ist der Punkt. Wir reden ja immer vom guten Ausbildungssystem der Dänen. Das ist einfach das, was sie, glaube ich, auch von klein auf schon lernen. Schnelle Pässe, immer wieder denen sich nicht festmachen zu lassen. Das ist ja auch einfach ein Zeichen des Ausbildungssystems. Ne? Also sowas kann man vor einem Spiel ansprechen und in Druck- und Stresssituationen wirst du dann trotzdem wieder in dein Muster verfallen. Also deswegen ja gar keine Kritik aus meiner Sicht, was die Mannschaft angeht, sondern einfach was den Unterschied der Ausbildung angeht. Das sind Punkte, an denen wir einfach weiter arbeiten können und sollten, um uns weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dass es auch Nuancen sind, die dann das Spiel in der Hinsicht zum Kippen bringen. Weil wenn du voller Zuversicht bist, dann triffst du einfach im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen und gehst mit einer Überzeugung ins 1-gegen-1. Und wenn ein kleiner Zweifel da ist, ob du dieses Spiel noch drehst oder nicht, dann reicht es einfach nicht mehr aus. Und deswegen finde ich, ja, kann man eine Niederlage ist immer blöd, darüber brauchen wir nicht reden, aber ich finde, dass sich hier die deutsche Mannschaft gut geschlagen hat. Das hat über 60 Minuten nicht gereicht. Ich würde sagen, damit haken wir das Ganze auch ab. Lass uns vielleicht, hast du noch was zu dem Spiel?
Ich wollte noch was sagen, jetzt hakst du das schon wieder ab, Henning.
Ich wollte es noch nicht abhaken, deswegen wollte ich dich ja fragen, ob du noch was hast.
Ja, also ich finde, dass wir gelernt haben, also wir jede Mannschaft, ob das jetzt erste Bundesliga Frauen ist oder Jugendmannschaften, versucht so ein bisschen diesen Magdeburg-Dänemark-Stil zu übernehmen. Ja. Die übernehmen diese Kreuzbewegung oder den Spielzugansagen, dann spielen sie auf 15 Meter, aber es schafft keiner mehr, selbst torgefährlich zu sein. Also das früher hieß es immer, ja, du musst einen Schritt aufs Tor werfen können und ein Tor erzielen können. Es ist immer weiter defensiv, dass wir bei 15 Metern Spielzug ansagen. Da bleibt jede Abwehr bleibt da defensiv und da passiert gar nichts. Wir schaffen es nicht, näher ranzugehen und dann den Spielzug anzusagen und torgefährlich zu sein. Das vermisse ich so ein bisschen im deutschen Handball, was mir unheimlich auffällt. Klar spielen es die Magdeburger bei 15 Meter, aber die sind so torgefährlich im 1 gegen 1 so gut, dass sie jeden Spieler dann im 1 gegen 1 kaputt machen. Ja. Aber ist einfach
das
so.
Das bestätigt das, was du vorhin gesagt hast. Ich glaube, das sind die zwei Dinge. Nummer eins, selber torgefährlich sein. Das siehst du bei Gitzel und bei Püttlik. Wenn die mit dem Ball Richtung Tor gehen, ob im Anprellen oder im 1 gegen 1, haben die so eine Dynamik, dass es unfassbar schwer ist, diese beiden im 1 gegen 1 zu verteidigen. Es gelingt ihnen aber auch, wenn sie vielleicht einen Tick zu dicht dran sind oder die Abwehr offensiver ist, dass sie dann den Ball immer wieder schnell abspielen können. Also wie du es immer sagst, Nummer eins, selber torgefährlich sein. Nummer zwei, schnell den Ball weiterspielen, um dem Nebenmann oder wenn ich vielleicht sogar zwei Leute gebunden habe, dann für eine Überzahl zu schaffen. Das geht nur durch hohe Ballgeschwindigkeit. Ja.
Und vor allem, die wissen genau, in welche Lücken sie reinlaufen müssen. Also die Deutschen spielen dieses statische Kreuzbewegung, jeder weiß, pass, was kommt, dieses Jugo, Mitte für Kreis. Aber wir sind irgendwie so wie eine Schablone reingepresst, dass wir das spielen müssen. Und ein Gitzel und ein Dick, die wissen ganz genau, wo es in die Lücken reinlaufen, dass es eine Überzahl gibt. Die sind nicht gepresst in Schablonen und spielen eher statisches Spiel, sondern die gucken auf die Abwehr und sehen, wie die Abwehr reagiert und so machen sie dann ihr Spiel.
Ich hatte im Interview gelesen, dass Gitzel halt schon sehr früh das Spiel lesen konnte. Ich glaube, diese Intuition, ne? Also klar hat man vielleicht eine gewisse taktische grobe Vorgabe, aber das Spiel lebt ja trotzdem von Intuition. Ne? Und ich glaube, dass man die auch in der Ausbildung junger Spieler immer wieder fördern sollte. Klar gibt es eine Grundidee, wie man spielen möchte, aber die Kreativität offen zu lassen, weil Kreativität in dem Falle wie Gitzel mit dieser Beschleunigung und Schnelligkeit, die ist kaum zu stoppen, weil du nie weißt, was kommt. Der ist in beiden Richtungen schnell, links wie rechts, ist am Mann torgefährlich. Und deswegen ist auch ein Gitzel einfach so gut und unberechenbar. Und das kann man schon in jungen Jahren mit Sicherheit fördern, diese Kreativität.
Ja, aber wir dürfen uns jetzt da nicht in Schablonen pressen lassen. Jetzt gibt es das, die RTK, wo es sagt, okay, jetzt Seite 13, jetzt müsst ihr die Abwehrformation spielen, jetzt Seite 14, jetzt müsst ihr das spielen. Also, schön und gut, aber das ist doch Schablonen, wo wir uns wieder reinpressen lassen, was ich nicht gut finde. Also ich finde auch, dass wir bis zur 40. Minute das Spiel offen gehalten haben und dann kriegen wir zwei Minuten Strafen, ja, wo ich beide sage, das ist jetzt nicht mehr mein Handball, den ich sehen will. Einmal Kohlbacher, er macht jetzt nicht den Schritt, sondern steht einfach da und Kirkelöge geht auf den Fuß und springt auf den Fuß ab. Also sorry, so clever bin ich auch als Außen und kann jede, dann kann ich jede Situation 2 Minuten und 7 Meter rausholen mittlerweile. Also das gefällt mir gar nicht mehr. Und dann einmal bei Krikic, als er da Gitzel bekleidet und dann auf Kohlbacher schiebt. Also sorry, das ist immer noch Handball. Da, das hat für mich so, wo ich sage, okay, das ist jetzt so der Bruch, wo ich sage, da gehen sie 3-4 Tore weg und dann schaffen wir es nicht mehr, diesen Anschluss zu schaffen. Und dann kamen die Aussagen, ja, vielleicht waren wir die zweite Halbzeit müde. Das lasse ich nicht als Ausrede zu, weil die haben die gleichen Spiele gehabt. Bis auf Nielsen spielt jeder in der Bundesliga, haben das gleiche Training. Also du kannst mir nicht sagen, dass die das Gitzel fitter ist als der will einfach laufen. Also der spielt ja auch 60 Minuten jedes Spiel. Warum kann der denn laufen und die Deutschen nicht?
Ja, du, also das würde ich jetzt nicht so, dass die Deutschen nicht laufen konnten. Ich glaube, dass es viele, die vielen Kleinigkeiten sind, die wir jetzt angesprochen haben. Und es dann auch so Entscheidungen sind, wie dieser 7 Meter, den du gerade angesprochen hast. Das sind dann Kleinigkeiten von Schiedsrichterentscheidungen, die dann ins Spiel natürlich auch in die eine oder andere Richtung entsprechend mitentscheiden. Das ist uns auch bewusst. Aber ich gebe dir da auch völlig recht, dass hier viele Entscheidungen, gerade bei Würfen von außen, der Angriffsspieler einfach maximal bevorteilt wird. Und das, finde ich, ist auch nicht in Ordnung. Wir wollen, dass sich keiner verletzt. Aber wenn es so offensichtlich ist, dass der Abwehrspieler früher da ist und nicht annähernd Richtung Abwehrspieler geht, sondern eigentlich schon fast sich selber schützen muss, weil der Angreifer ja mit dem Arm dann zum Teil auch in den Abwehrspieler reinrennt, um den 7 Meter zu provozieren. Das geht für mich auch einen Ticken zu weit. Und deswegen sehe ich das genauso. Deswegen, ich glaube, in der Argumentation der deutschen Mannschaft habe ich da jetzt auch keine Ausreden gesehen, sondern wie gesagt, ich habe hier ein offenes Spiel gesehen mit am Ende Vorteilen der Dänen. Das war uns aber auch vorher bewusst. Also hier hätte heute natürlich alles passen müssen, um die dänische Mannschaft entsprechend zu schlagen. Deswegen, wenn du jetzt nichts mehr weiteres hast, würde ich jetzt schon mal nach vorne gucken wollen für das Finale am morgigen Mittwoch. Will dir trotzdem noch das Wort geben. Hast du noch was du ergänzen möchtest?
Ins nächste Spiel gegen Frankreich. Was hast du dazu sagen?
Ja, was habe ich da? Also die Franzosen haben ja gegen die Portugiesen gewonnen. Schwer zu beurteilen, weil die Portugiesen ja unterschiedliche Gesichter gezeigt haben. Sie haben gegen den Gastgeber Dänemark gewonnen, was mit Sicherheit keine Überraschung war. Sie haben die deutsche Mannschaft hier sehr hart und stark bespielt. Deswegen sage ich schon, dass die Portugiesen sich hier in die Weltspitze absolut mit reingearbeitet haben. Und haben ja entsprechend die Franzosen geschlagen. Ich finde die Franzosen nicht ganz einfach einzuschätzen, was sie spielerisch wirklich leisten können. Ich finde, in den letzten Jahren sind sie in einem Umbruch aus meiner Sicht und haben da auch noch nicht diese Kontinuität und Stabilität, die man von ihnen aus den Jahrzehnten davor kennt. Wie schätzt du die Mannschaft ein? Wo siehst du Stärken und Schwächen?
Also ich habe das Spiel ja gestern gegen die Spanier nicht gesehen, aber habe natürlich auch das Ergebnis gesehen, was natürlich überraschend war. Ich habe eigentlich gedacht, dass die Franzosen da morgen oder gestern da durchmarschieren.
Ja.
Aber du siehst, es gibt unterschiedliche Spiele. Jedes Spiel muss erst gespielt werden. Und also ich warne nur vor den beiden Halbangreifern, Mem und Brandy. Ich glaube, morgen wird da wird gefeuert aus allen Rohren, ja, morgen.
Und da wird die Wärmesalbe doppelt drauf gemacht, so wie bei dir, oder?
Da wird die Schusskarte extra aufgeladen worden. Wird morgen, glaube ich, ein ganz anderes Spiel. Und du siehst, jetzt geht es wirklich um alles. Der Gewinner ist im Halbfinale. Das wird auf jeden Fall ein harter Kampf. Und ich weiß nicht, ob das morgen einfacher wird als das gestern.
Das mit Sicherheit nicht. Es wird ein anderes Spiel. Vielleicht im Angriff nicht so in dieser Dynamik, wie es die Dänen spielen. Aber die Franzosen sind natürlich da für ihre körperliche Härte und Stärke berüchtigt, möchte ich sagen. Das wird hier ein absoluter Fight. Ich denke, Vorteile liegen auf unserer Seite, gerade was die Torwartposition angeht. Auch wenn die französischen Torhüter hier phasenweise auch sehr, sehr gut gehalten haben. Was ja aber zu Spitzenmannschaften einfach ist Grundvoraussetzung. Wo siehst du, ich weiß nicht, wie viel du von den Franzosen grundsätzlich gesehen hast, wo siehst du Vorteile auf unserer Seite? Wo siehst du Probleme. Du hast ja zwei Probleme angesprochen. Sie haben mit Mem und Prandi zwei überragende Rückraumschützen, die auch wirklich von 9, 9,5 Meter, 10 Meter werfen können. Siehst du noch weitere Stärken der Franzosen?
Also ich hoffe nicht, dass Mem morgen ins Laufen kommt. Also ich habe das gegen die Portugiesen gesehen. Also der kann von der eigenen Hälfte, kann der durchmarschieren bis auf 6 Meter der Deutschen. Also das, da heißt es auch wieder schnell zurücklaufen. Ne? Und wie du es angesprochen hast, die Torhüterstärke liegt natürlich auf unserer Seite. Aber es wird morgen wirklich ein Abnutzungskampf. Und hoffen wir, dass morgen alle wieder fit sind. Und dass wir vielleicht einen Andi Wolf im Tor sehen, der auch mal wieder an die 22 Paraden rankommt. Weil das wird auf jeden Fall nötig sein. Wir brauchen morgen, müssen wir auf jeden Fall das Torhüter-Duell gewinnen.
Das auf jeden Fall, das wissen wir, dass das Grundlage ist im Ideal. Handball kann ganz einfach sein. Gute Abwehr, gute Torhüter, Gegenstöße, leichte Tore. Dann haben wir alle Spaß.
Erste und zweite Wähler sind ja momentan so stark, deswegen.
Ja, im Moment kommt da wenig, ne? Aber wie, ich meine, das ist natürlich dann auch mal ein bisschen Glück, dass entsprechend Würfe beim Torwart bleiben und die Außen dann entsprechend entweder antizipieren oder schnell nach vorne kommen. Woran liegt das, dass uns das momentan nicht gelingt? Entstehen die Situationen nicht?
Nein, weil wir einfach zu viele Wechsel haben. Also wir sind ja ab und zu mal die zweite Welle gelaufen mit Langhoff. Dann bricht er wieder ab, weil er natürlich kein Angreifer ist. Dann muss Kiesler raus. Das ist, also du läufst dann nicht mit der kompletten Mannschaft nach vorne. Das ist ja, und dann sind plötzlich Spieler auf Positionen in der Deckung, wo sie eigentlich noch nie gespielt haben. Also jetzt muss ein Kiesler von der Rückraum rechts in der Abwehr war, rauslaufen. Und also das ist, bist ja, wenn du in der Abwehr stehst und dann nach vorne läufst und hast eigentlich, weißt nicht, wer eigentlich neben dir steht oder neben dir läuft, weil es immer alle 5 Minuten unterschiedliche Spiele sind, dann bist du natürlich auch nicht so sicher im nach vorne laufen. Aber wenn du aus der Deckung mit Juri jemand hast, der den Ball nach vorne treibt und schnell macht, dann ist es doch was ganz was anderes, wenn du sicher bist, dass da 3 Rückraumspieler da sind, mit denen du zusammenspielen kannst. Aber wenn dann immer 2 rauslaufen müssen, ist es schwierig, dann die Eingespieltheit zu finden, um da wirklich Gas zu geben nach vorne.
Was denkst du, geht das Spiel aus?
Ja, ich denke, das wird ein 28-27 für Deutschland. Das wird auf jeden Fall ein harter Kampf. Und selbst wenn es ein 28-28 wird, ist Deutschland weiter. Und das ist, glaube ich, auch unser kleiner Vorteil, den wir haben. Weil die Franzosen müssen gewinnen. Und wir können auch auf Unentschieden spielen. Sollten wir nicht probieren, aber zumindest ist das Glück, dass wir auf unserer Seite haben. Deswegen sage ich ein 28-27 für Deutschland.
Ich sage 30-28 für uns.
Fallen doch nicht so viel
Tore für Deutschland. Bitte?
Fallen doch nicht so viel Tore morgen.
Ja. Nicht über 30, weil ich denke schon, dass beide Abwehrreihen hier sehr stark und hart spielen werden. Deswegen. Ja. Entscheidend soll der Sieg sein, ob ich richtig liege oder nicht.
Das ist egal, ne?
Wie heißt es? Zeigt dir gleich das Licht, oder?
Ja. Alles klar, Henning.
Alles klar, dann drück die Daumen. Und allen Zuschauern und Zuhörern ein gutes Spiel und viel Spaß. Alles Gute. Bis bald. Ciao.